Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Heute hört ihr den zweiten Teil der achten Folge.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Ost.
Den kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Kipppunkt Ost, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und wir sind heute bereits in der achten Folge und sprechen über den Schutz von queeren Leben.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe euch Stimmen aus der queeren Community aus dem ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns mitgebracht, die sowohl benennen, welche Herausforderungen ihnen begegnen, als auch, was sie dagegen unternehmen.
Und ich bin Heike Kleffner und für diese Folge wollte ich wissen, in welcher Situation die queeren Communities in Sachsen-Anhalt sind, insbesondere auch nach dem Anschlag in Berlin und welche Auswirkungen dieser islamistische, queerfeindliche Anschlag möglicherweise auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben könnte.
Was mich interessiert, ist der andere Teil, die queersolidarische Mobilisierung. Ich hoffe, dass sich das verstärkt, aber wie blickt ihr denn darauf?
Also queersolidarische Mobilisierung ist genau mein Stichwort, weil ich kann natürlich mal wieder mit einem Beispiel vor Ort aufwarten. Und ich würde euch gerne heute nach Neustrelitz locken. Da gibt es ziemlich viele demokratisch Engagierte hier vor Ort, aber das muss man ehrlich gesagt erstmal herausfinden. Das war jetzt nicht das Erste, was ich mitbekommen habe, wenn man jetzt hier neu dazukommt. Aber jedenfalls ein Verein, der sich hier engagiert, heißt Queerstrelitz.
Mit dir ist so jede Aufnahme immer so ein Ausflug aufs Land. Entführ mich nach Neustrelitz.
Ja, also Queerstrelitz haben sich 2018 gegründet und hier den ersten CSD in der Mecklenburgischen Seenplatte initiiert und wechseln sich seitdem mit der Organisation mit den Leuten von Queer NB. NB steht für Neubrandenburg, ab. Was machen die sonst so übers Jahr? Beachvolleyballturniere, queere Floßfahrten und natürlich Pilzwanderungen. Wie könnte es anders sein? Und ich habe auch mal nachgefragt.
Liebe ich.
Ja, komm vorbei. Und ich habe auch mal gefragt, wie viele Mitglieder da denn so on board sind. Und sie haben mir erzählt, es sind 20 insgesamt, inklusive Fördermitgliedern. So, jetzt habe ich mit zwei Leuten gesprochen, die sich bei Queerstrelitz engagieren. Alice und Christian, und die möchte ich euch beide als Mutmacherin in dieser Folge präsentieren. Ihr werdet gleich rausfinden, wieso. Erstmal habe ich aber Christian gefragt, inwiefern die AfD queeren Menschen schadet, bereits jetzt vor den Landtagswahlen. Und er sagt Folgendes.
Ja, Queers in MV und natürlich in ganz Deutschland, besonders eben auch Transmenschen, haben von der AfD natürlich nichts zu erwarten. Im Gegenteil, ich denke, dass neben Anfeindungen und Ausgrenzungen wir eben auch Probleme haben werden mit unserer Sichtbarkeit. Es werden uns Fördergelder, das sehen wir jetzt schon, wo AfD-Leute mit in den Entscheiderkreisen sitzen, werden uns Fördergelder gestrichen. Das Fördergeld zum Beispiel für diesen CSD wurde weniger als halbiert, also wir haben weniger als die Hälfte zur Verfügung. Und die Rechte von queeren Menschen werden beschnitten. Es wird sich sicherlich wieder auf die biologische Kernfamilie konzentriert, als Keimzelle der Gesellschaft, Mann, Frau und Kind. Dass auch zwei Männer oder zwei Frauen Kinder haben oder auch Kinder adoptieren können und sich darum kümmern als Keimzelle der Gesellschaft, das scheint bei der AfD leider noch nicht angekommen zu sein. Und das Selbstbestimmungsrecht für Transmenschen und auch einfach die Akzeptanz gegenüber Transmenschen ist, glaube ich, wirklich in Gefahr, wenn die AfD Einfluss gewinnt.
Ja, heftig, was er da beschreibt.
Und vor allem, wenn man dann in die ländlichen Regionen guckt, wo man wahrscheinlich sehr, also die sind ja sehr offensichtlich sehr aktiv mit coolen Aktionen, die es auch braucht. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass man ja viel weniger Menschen, viel mehr allein auch dasteht. Mich würde interessieren, was Alice noch dazu sagt. Die hast du auch mitgebracht.
Also Alice hat ebenfalls das Thema Geld als Problemfaktor benannt, aber auch noch um zwei Punkte erweitert. Einer davon ist Social-Media-Hetze. Dazu sagt Alice:
Auf der anderen Seite sucht die AfD immer wieder den Konflikt mit der queeren Community. Das kann über Social Media, über verbale Übergriffe geschehen von Vertretern der AfD, aber auch Anträge wie zum Beispiel, dass die Regenbogenflagge in Neubrandenburg nicht mehr hängen soll, was ja auch viral gegangen ist. Solche Probleme, solche Angriffe finden einfach tagtäglich eigentlich statt. Hier in der Region kommt es immer wieder vor, dass gerade auch die Abgeordneten der AfD Social Media sehr, sehr hetzerisch, reißerisch über queere Menschen reden und damit nicht nur einfach Gefühle verletzen, sondern auch eine Bedrohungskulisse erzeugen.
Und das finde ich ganz spannend, was Alice sagt, weil, also ich würde mal behaupten, das ist jetzt nicht was, was nur im ländlichen Raum stattfindet, aber der Unterschied zum ländlichen Raum ist natürlich, dass wir hier Tür an Tür mit den Menschen leben, die diese Hetze verbreiten und es ganz andere Abhängigkeiten teilweise noch bestehen, so meine Behauptung, zum Beispiel, die wissen halt, jeder kennt halt dein Autokennzeichen oder deine Hausnummer oder da, wo der Weg zu deiner Arbeit lang führt. Und genau, das sind nochmal andere Herausforderungen, glaube ich, die man sich manchmal in der Stadt gar nicht so klar macht.
Ja, absolut.
Der dritte Punkt aber von Alice macht nochmal klar, wie jetzt schon über queere Menschen gesprochen wird.
Und da sind wir bei einer weiteren Ebene, und zwar die AfD normalisiert gewaltvolle Sprache gegen Queers. Und das passiert gesellschaftlich. Das heißt, dass Queers in ihrem Alltag mehr Diskriminierung ausgesetzt sind, verbal oder auch körperlichen Übergriffen. Und das ist für Queers eben direkt unmittelbar spürbar.
Wir haben jetzt also Geld, Social-Media-Hetze und Sprache, die zu Gewalten führen kann oder selbst schon Gewalt ist. Und hier würde ich gerne, um einmal meine sehr beliebte Autometapher zu bemühen, einmal die Handbremse ziehen und einmal stoppen. Weil ich glaube, hier muss man einmal wirklich pausieren und einmal deutlich benennen, okay, hier ist eine Grenzverschiebung. Weil in dem Moment, wo du so eine Erfahrung machst, veränderst du dein Verhalten. Also du überlegst dir, okay, ich gehe vielleicht nicht mehr diesen einen Weg nach Hause oder ich gehe diesen einen Weg nicht mehr alleine nach Hause und dadurch bist du weniger frei. Und das ist unfair, weil das zählt nicht für alle Menschen gleich. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass hier in diesem Raum schon eine Verletzung oder ein Übergriff stattfindet, der vielleicht noch gar keine offizielle Straftat ist und deswegen häufig nicht in den Statistiken oder so auftaucht, der aber dazu führt, dass Menschen sich aus bestimmten Räumen zurückziehen. Und das ist problematisch.
Ja, und das, was du sagst, Juline, und vor allen Dingen auch, was Alice sagt, also diese wirklich krasse Situation, dass die AfD, die für dieses Klima des Hasses und der Hetze verantwortlich ist, sich dann vor Augen zu führen, dass die auch noch davon profitieren, nach dem Anschlag möglicherweise von so einem schweren, tödlichen, queerfeindlichen Anschlag. Das kann ich mir vorstellen, dass es für gerade auch Queers wie Alice und andere im ländlichen Raum eigentlich unerträgliche Situationen erzeugt, ja.
Sachsen-Anhalt ist ja auch vorrangig ländlich, genauso wie Mecklenburg-Vorpommern. Das haben die ja ganz gut gemeinsam. Du hast Einblicke mitgebracht aus Sachsen-Anhalt. Kannst du dazu was sagen? Wie sieht's dort aus?
Vieles von dem, was Alice und Christian gesagt haben, das unterstreicht auch Marcel Dörrer aus Halle, eben vom Lesben-, Schwulen- und queerpolitischen Runden Tisch. Und er hat aber noch zwei weitere Aspekte betont, die ich wirklich spannend finde, nämlich im Hinblick auf die Landtagswahlen, weil er auch sagt, dass es aktuell in Sachsen-Anhalt zum Beispiel eben für Betroffene queerfeindliche Angriffe Strukturen wie die mobile Opferberatung gibt, ja, und andere Anlaufstellen aus der Community. Und bei der Polizei gibt es aber auch Ansprechpersonen für queere Sicherheit. Und es gibt in Sachsen-Anhalt eben auch Schwerpunktstaatsanwaltschaften bei der Justiz, die für die Bekämpfung von Hasskriminalität zuständig sind. Und das alles steht aber unter dem Vorbehalt, wie es eben bei den Wahlen ausgehen wird. Und Marcel Dörrer sagt klar, viele Gespräche in den Communities drehen sich um eine Frage, nämlich gehen oder bleiben.
Ja, wobei ich hier gerade bei der Polizei schon nochmal Kontra geben müsste, basierend auf meinen Recherchen. Also ich habe schon auch mit queeren Menschen hier gesprochen, die gesagt haben, hey, wir fordern von der Polizei, dass ihr besser geschult seid, dass wir hier in eine bessere Ausbildung investieren, dass ihr genauer wisst, wie man mit queeren Menschen, welche Probleme uns die ganze Zeit betreffen und dass wir auch auf Demonstrationen und so uns dann anderen Rahmen wünschen. Also es gab schon da auch viel Kritik, einfach mit der Idee dahinter zu sagen, hey, wir sind auch Teil dieser Gesellschaft und kümmert euch gefälligst darum, dass wir auch geschützt werden, genau wie alle anderen auch.
Also das würde Marcel Dörrer sicherlich genauso sagen, aber es macht halt trotzdem einen Unterschied, ob es überhaupt Ansprechpersonen gibt und Schwerpunkt Staatsanwaltschaften oder ob ein AfD-Innenminister das alles abschafft.
Fair, ja. Verstehe. Hm?
Ja, beides existiert ja im gleichen Raum, ne? Wir sprechen hier über das Bare Minimum.
Wie immer. Und genau deswegen ist es, vielleicht habt ihr jetzt schon herausgefunden, wieso ich die beiden als Mutmacherinnen dieser Folge benennen würde, weil ich das einmal so bewundernswert und cool an denen finde, dass sie halt sagen, nee, wir lassen uns halt nicht diesen Raum nehmen und wir lassen uns halt jetzt nicht einschüchtern und wir sagen halt nicht unseren CSD in 2 Wochen ab, sondern wir reißen die Tür umso weiter auf und natürlich sind wir hier und wir feiern und wir demonstrieren und wir sind sichtbar, weil dieser Raum Neustrelitz eben auch uns gehört und damit müsst ihr euch einfach abfinden.
Ich finde es so extrem wichtig und mutig und wichtig. Hier wird es nur so ein Perpetuum mobile aus wichtig und mutig, weil es braucht exakt das. Das ist ja immer das Problem. Also es gibt ganz viele Probleme, was solche Anschläge und generell Gewalt angeht. Aber die sind ja wahnsinnig einschüchternd und dafür sind sie auch da. Also nicht nur, dass es ganz reale Opfer gibt von solchen Taten, es leidet ja auch ein ganzer Raum darunter. Das, was Queer Strelitz so betont, zeigt ja genau das, wogegen sie auch kämpfen, eben sich nicht diesen Raum nehmen zu lassen. Und da gibt es einen bestimmten Effekt, der exakt das anspricht, den ich euch mal mitgebracht habe, den Interorem-Effekt.
Kannst du das nochmal erklären?
Kurz gesagt ist es, dass Hassverbrechen, wie zum Beispiel dieser Anschlag, sich zwar gegen ganz konkrete Personen richten oder eben kleine Personengruppen, aber die eigentliche Botschaft, die dahinter steckt, sich an eine viel größere Gruppe richtet, nämlich an alle Personen, die davon betroffen sind und sagen können, hey, das könnte auch dir passieren. Wenn man es auf den Anschlag bezieht, da rast ein Mann in eine Menge, tötet eine Frau, 31 Personen sind verletzt, einige davon schwer verletzt. Und jedem ist klar, das bezieht sich jetzt nicht auf diese eine Frau und die konkreten 31 Personen, die davon betroffen sind. Gleichzeitig ist es auch, richtet es sich gegen alle. Jeder hätte da potenziell betroffen sein können. Und mit alle meine ich queere Menschen. Also die tatsächlich betroffen sind. Ich meine nicht Menschen wie mich als nicht queere Person, die zwar auch zum CSD geht, aber gegen mich richtet sich dieser Anschlag nicht. Aber dieses, es könnte jeden treffen von der potenziellen betroffenen Gruppe, erzeugt natürlich eine enorme Angst. Und das sollen solche Hassverbrechen auch erzeugen.
Aber jetzt mal ein bisschen frech gefragt, was hat das denn alles jetzt mit mir zu tun, wenn ich so Vater-Mutter-Kind-mäßig verheiratet bin in Düsseldorf und vom CSD noch nie was gehört habe? Also wieso sollte mich das denn jetzt alles überhaupt interessieren?
Das ist eine gute Frage, denn so einfach ist es auch nicht. Denn wir leben immer noch in einer Gesellschaft. Und innerhalb dieses Effekts spricht man von 5 Wellen der Schädigung gruppenbezogener Gewalt. Und da ist die erste Welle natürlich die direkt betroffene Person. Ne? Also nochmal Beispiel Anschlag. Ein Mensch rast in eine Menschenmenge. Eine Frau wird getötet, 31 verletzt. Das sind die direkt betroffenen Personen. So, dann die zweite Welle ist das nähere Umfeld. Friends, Family. Es gibt Hinterbliebene. Es gibt Familien, die um Personen trauern und so weiter. Dann gibt es die dritte Welle. Das sind weitere Gruppenmitglieder, die auch einfach Angst und eine geteilte Verletzlichkeit mit diesem Anschlag verbinden. In dem Fall sind das queere Menschen. Die sind aktiv betroffen von queerfeindlicher Gewalt und potenziell betroffen eben auch von diesem Anschlag. So. Und dann in der vierten Welle gehen wir noch einen Schritt weiter weg, den man vielleicht erstmal nicht mit bedenkt. Und das sind andere marginalisierte Gruppen. Auch Beispiel Anschlag könnten wir sehr klar eine andere Gruppe ausfindig machen. Nämlich wer da sofort auch attackiert wird, sind rassismusbetroffene Menschen oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Die werden insgesamt zum Sündenbock dieser Tat gemacht und damit ja auch als Feindbild konstruiert. Und dann kommt es, Juli, zu deiner Frage, nämlich zur fünften Gruppe, und das ist die letzte Gruppe. Und da gucken wir auf die gesamte Gesellschaft, den öffentlichen Raum, die Normen, die Werte, die wir vertreten, die Demokratie. Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz normal von Vielfalt geprägt ist. Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Geschichten, haben unterschiedliche Identitäten, sexuelle Orientierungen und so weiter. Das ist ganz normal, das war schon immer so. Was wir brauchen, ist eine Gleichwertigkeit dieser Menschen, die permanent bedroht ist. Und in dieser Gesellschaft, die ganz selbstverständlich unterschiedlich aufgestellt ist, ist in letzter Konsequenz natürlich auch betroffen davon. Also wir als nicht queere Menschen sind nicht direkt betroffen. Aber am Ende des Tages werden Anschläge wie diese, die dann auch auf so schreckliche Art verhandelt werden in unserer Gesellschaft und zu einer Einschränkung von Schutzräumen führen, zu einer Normalisierung von Hassreden und so weiter, haben auch einen Einfluss darauf, wie wir in unserer Gesellschaft aufgestellt sind und wie wir miteinander leben. Also auch wenn ich jetzt Mutter, Vater, Kind in Düsseldorf bin, lebe ich in einer anderen Gesellschaft, die eben sowas zulässt und sowas nicht richtig verhandelt, als in einer Gesellschaft, die ganz klar aufsteht und sagt, sowas gehört hier nicht hin. Das ist, passt nicht in unseren Wertekonsens. Das ist zu verurteilen und das ist nicht der Raum, den wir schaffen wollen. Wir leben eine Gesellschaft, in der es um Gleichstellung geht, in der alle Menschen gleichberechtigt leben. Das sind, also wir haben hier unterschiedliche Gesellschaften, die auch geschaffen werden, eben durch Anschläge wie diesen, durch Hasskriminalität und wie diese Art von Kriminalität hier verhandelt wird.
Und im Übrigen, Mutter, Vater, Kind kann ja auch bedeuten, Mutter, Vater, queeres Kind, das früher oder später sich entscheidet, seinen Eltern zu sagen, hey, hört mir mal zu.
Das heißt also, als Teil, wir sind alle Teil vom öffentlichen Raum, selbst wenn man hier im Outback in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Und ich würde den Gedanken gerne nochmal um die Mechanismen erweitern, die es so gibt und die Menschen auch leise werden lassen. Ich habe nämlich noch eine Soziologin gefunden, die da auch nochmal Verantwortungen klar macht und würde gerne mit euch über das Thema des Schweigens sprechen, das ja zur Hassgewalt auch immer dazugehört. Die Soziologin heißt Gesa Lindemann und die sagt, Hassgewalt, was ja queerfeindliche Gewalt immer ist, ist jetzt nicht nur eine Zweierbeziehung zwischen Täter und Opfer, sondern ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein Dreieck. Du hast Täter, betroffene Person und Gesellschaft, die schweigt und legitimiert.
Was bedeutet das, Schweigen legitimiert? Weil Schweigen bedeutet ja für mich, kann ja auch bedeuten, ich halte mich da raus.
Ja, und das ist auch part of the problem, ehrlich gesagt. Ich würde gerne mit euch gemeinsam jetzt erarbeiten, wie dieses Schweigen schädlich sein kann. Ich würde als ersten Punkt mal einbringen, wenn ich ein Unrecht sehe in einer Gesellschaft und dazu schweige, bleibt die Tat ja sozial erstmal unwidersprochen. Also habe ich eine Norm und ich füge mich dieser Norm, weil ich nichts dagegen gesagt habe. Man kann es auch einfacher ausdrücken und sagen, ich gebe meine Zustimmung zu einer Situation, die geschieht, indem ich einfach meine Klappe halte und tue so, als ob es normal wäre. Ich glaube, normal ist hier ein ganz wichtiger Begriff.
Ja, und dann endet Schweigen ja auch selbst die Botschaft, ne? Also eine Gesellschaft, die wegschaut, PolitikerInnen, die wegschauen, kommunizieren damit ja auch implizit eine Zustimmung. Oder zumindest Gleichgültigkeit. Und wir wissen das ja auch aus den Erfahrungen von Menschen, die zum Beispiel queerfeindliche oder rassistische Gewalt erlebt haben. Wenn es Zeugen gibt, die einschreiten, dann verändert es die Situation ums Ganze. Also dann ist es ein realer Ausdruck von Solidarität, von ich bin Leuten nicht egal. Und wenn das aber nicht passiert und das geht schon bei Schweigen, zustimmendem Schweigen los, wenn queerfeindliche Beleidigungen geäußert werden oder bis hin eben zu queerfeindlicher Politik, dann isoliert es die Angegriffenen und Betroffenen noch weiter.
Also das heißt, wenn ich jetzt immer noch verheiratet in Düsseldorf bin, könnte eine Möglichkeit sein, dass ich nicht selber mich in einem Video aufnehme und Likes dadurch generiere, indem ich sage, wie schrecklich ich alles finde, sondern ich könnte genauso gut meine Energie dahin investieren, dass ich queere Stimmen sichtbar mache, die vielleicht sonst unsichtbar bleiben oder die vielleicht gerade jetzt mehr Raum brauchen, um sichtbar zu werden.
Ja. Natürlich. Oder eben, ich könnte auch einfach, so wie wir es ja auch tun, die 10 Forderungen vom Verband Queere Vielfalt teilen und dafür sorgen, dass jeder Politiker, jede Politikerin die mindestens einmal noch vor dem Wahltag liest und durchbuchstabiert und sich dazu bekennt oder eben auch nicht. So, ja.
Ich glaube, die Krux besteht auch da einfach in der Aufmerksamkeit. Schweigen und Nichtschweigen ist für mich ein total wichtiges Thema. Und ich glaube, was es braucht, ist, dass in dem Alltag implementiert. Also wir können nicht einmal, wenn irgendwas wirklich hardcore gravierendes passiert, wo wir gar nicht drum herum kommen, dann die Aufmerksamkeit nutzen, um dann uns empört darüber zu zeigen. Sondern das ist eine alltägliche Sache. Gewalt ist leider eine alltägliche Sache und dementsprechend muss es auch eine alltägliche Sache sein, das eigene Schweigen zu brechen, aufzustehen und sich gerade zu machen, Haltung zu zeigen, wie du sagst, Juli. Und dann erschaffen wir auch eine ganz andere Gesellschaft, in der es eben nicht um Empörungsaufmerksamkeit geht, sondern um wirklich Rückhalt zu bieten.
Das dockt immer wieder so ein bisschen anders an, was wir auch in der letzten Folge hatten, wo wir über Werte gesprochen haben. In dem Moment, wo ich weiß, okay, mir ist es total wichtig, dass in der Gesellschaft alle Menschen irgendwie gleich behandelt werden, dann geht es eben nicht punktuell um den Moment, wo queerfeindliche Gewalt passiert, sondern auch, wie gestalte ich mein tägliches Leben? Wann gibt es vielleicht irgendwie Möglichkeiten, wie ich queere Menschen unterstütze in meinem Stadtbild, wie ich sie sichtbar mache und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur um eine punktuelle Reaktion geht, sondern dass ich mit mir kläre, wie möchte ich mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalten, was ist mir wichtig und wie kann ich das auch täglich leben.
Absolut. Wir sind ja auch in einer Situation, wo wir noch längst nicht am Punkt sind, wo wirklich queere Menschen an jedem Punkt gleiche Rechte haben. So, es gibt wirklich noch eine Benachteiligung, zum Beispiel, um ein Feld zu nehmen, im Familienrecht, absolut, und in anderen Rechtsgebieten und an anderer Stelle eben auch sehen wir, dass bei queerfeindlicher Gewalt die Justiz extrem langsam ist. Also mir sind 2 Fälle aus Mecklenburg-Vorpommern, wo die Lobby die Betroffenen unterstützt hat, im Kopf. Und wo Dorfgemeinschaften die Angegriffenen sehr im Stich gelassen haben. Und das soll so nicht sein, ja. Das darf so nicht bleiben.
Und es zeigt ja auch die Alltäglichkeit leider von queerfeindlicher Gewalt und eben auch die Alltäglichkeit des Schweigens. Und tatsächlich gibt es auch noch einen dritten Aspekt, den Gisa Lindemann benennt. Und zwar ist es die sekundäre Viktimisierung. Das klingt kompliziert, aber meint eigentlich, für Betroffene bedeutet oder kann die ausbleibende Solidarität bedeuten, dass ihr Leid gesellschaftlich nicht anerkannt wird. Und das schädigt sie dann zum zweiten Mal. Diesmal eben durch die Reaktion des Umfeldes, nicht durch die Tat selbst. Sehr entlehntes Beispiel dafür, was überhaupt nicht im Bereich queerfeindliche Gewalt ist, aber ein sehr starkes Wort, bei dem Anschlag auf die Kolbstraße vom NSU-Netzwerk wurden danach ja ständig also nicht nur in der Kolbstraße, sondern generell die Betroffenen selbst für Verantwortliche erklärt und mit extrem rassistischen Befragungen und Einstufungen seitens der Sicherheitsbehörden agiert. Und die Kolbstraßenleute, die diesen Nagelbombenanschlag überlebt haben, beschrieben dann alles, was danach kam, als Anschlag nach dem Anschlag. Also als gleichwertige Gewalterfahrung wie der Anschlag selbst. Und ich glaube, das kann man auch hier auf diesen Kontext und auf andere Kontexte nochmal beziehen. Hey, es ist auch eine gesellschaftliche Gewalt am Start und diese Gewalt drückt sich unter anderem in Schweigen aus.
Was eigentlich auch noch zu einem vierten Punkt führt, nämlich so eine Art von Abschreckungsfaktor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tat begehe und ich begehe die immer wieder, weil ich merke, wird ja gar nicht sanktioniert oder es interessiert sowieso niemanden, wenn ich zur Person XYZ gemein bin und ich komme damit durch, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das natürlich immer wieder mache, weil es gibt ja niemanden, der sagt, hey, hör mal auf damit oder findest du das eigentlich wirklich so gut oder hey, das gehört nicht in unsere Gesellschaft und ich habe keinen Bock, dass du dich so verhältst. Plus, dazu kommt natürlich, wenn andere das sehen, dass sich einer immer komplett bekloppt verhält anderen gegenüber und sie sehen auch, ja, macht nichts, ja, kommt der damit durch, ist die Wahrscheinlichkeit dann natürlich höher, dass ich dann auch sage, ja gut, wenn der damit durchkommt, dann kann ich mich ja auch so verhalten, wen interessiert das? Und es dockt womöglich auch genau an das an, was ihr sagt, nämlich, dass es einerseits natürlich irgendwie meine persönliche, private Verantwortung ist, mich damit auseinanderzusetzen und mir das zu überlegen. Und auf der anderen Seite aber auch eine institutionelle Ebene, wie eben Christian geschildert hat, zu sagen, hey, ich brauche aber irgendwie auch eine institutionelle Sicherheit und ich brauche irgendwie Polizeikräfte um mich, dass wenn ich hier mein CSD organisiere, dass ich sicher sein kann, die Menschen, die hier auf die Straße gehen und den Raum für sich einfordern, dass die geschützt werden und dass die einfach nicht bei diesem CSD noch weiter diskriminiert werden von irgendwelchen Leuten, die am Rand stehen und damit Flaschen werfen.
Ja, und ich glaube, das muss einfach beides gleichzeitig passieren, ne? Also einerseits müssen wir die Institutionen in die Pflicht nehmen, Polizei, Justiz, Politik, dass sie einfach bessere Arbeit hier leisten. Und solange das lückenhaft bleibt, ist es aber essentiell wichtig, dass Communities eben selber auch Strukturen aufbauen, die im Ernstfall greifen. Das kann in Form von Awareness-Teams beim CSD passieren, aber auch in ganz anderen Formen. Auf die können wir nicht verzichten. Aber beide Prozesse müssen gleichzeitig laufen.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass so Räume wie wir jetzt hier aus Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt haben, wie Queer Strelitz oder Queer NB in Neubrandenburg, dass das ja eigentlich schon Schutzräume sind. Also das sind schon Orte, wo Menschen hier hingehen können und sagen, hey, die verstehen mich, die sehen mich in meiner Ganzheit. Ich kann hier auf meine Pilzwanderung gehen und muss mich da nicht mehr mal mit so bekloppten Problemen, die ich vielleicht anderswo habe, auseinandersetzen. Wobei ich schon auch bei so, wenn man immer so über Safe Spaces und Schutzkommunikationen spricht, habe ich auch immer so ein bisschen so einen Widerhall oder so ein Aufstoßen, weil ich manchmal auch denke, oh, es ist auch immer ein bisschen objektifizierend im Sinne von, hey, ich entscheide jetzt, dass du Schutz brauchst. Hm. Und ich frage dich aber gar nicht, wie du das findest oder ob du das möchtest, sondern ich entscheide das jetzt einmal so, dass jetzt hier ein geschützter Ort ist. Aber gleichzeitig denke ich, es können ja auch einfach Räume zum Abhängen sein, wisst ihr? Oder einfach mal Räume, wo man auch Spaß haben darf und sich nicht die ganze Zeit mit so bekloppten Sachen auseinandersetzen muss.
Hm. Eben, so würde ich das eher lesen. Ich glaube, dieses Wort ist so ein bisschen aufgeladen. Ne? Das ist aufgeladen, aber auch, ich glaube, so Schutz und Viktimisierung, Opfer, das sind ja so Wörter, die auch so ganz negativ eingelesen werden irgendwie. Niemand möchte Opfer sein. Schutz, besondere Vulnerabilität. Also ich will damit sagen, unsere Gesellschaft stellt das auch her, dass wir das komisch finden. Aber ich sehe tatsächlich auch einen Schutzraum eher als einen Ort, in den ich einfach mal sein kann. Und dann eben, ich bin nicht queer, aber als in antirassistischen Schutzräumen einfach mal sein können. Das ist das, was einfach fehlt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das exakt genauso ist für queere Menschen. Und dann so Beispiele wie Pilzwanderung. Ich liebe das ja. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich mache das bis heute gerne. Ich habe mein Pilzbuch. Ich gehe gerne auf Pilzwanderung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich empfinde, und das ist ein ganz subjektives Empfinden, ich habe auch mal so ein bisschen Muffensausen, bevor ich auf so eine organisierte Pilzwanderung gehe, die nicht von FreundInnen organisiert ist, weil ich das Gefühl habe, das ist schon ein sehr konservativer Raum. Ist dann nicht in der Praxis immer so der Fall, welch ein Glück, aber irgendwie so Sachen, die mit Natur zu tun haben, Wandern, Outdoor sein, sind so unfassbar heteronormative Räume. Ich kann mir das sehr, also ich halte das für sehr effektiv und eine gute Idee, da einen queeren Schutzraum für eine Pilzwanderung aufzubauen. Aber das ist jetzt subjektiv.
Leute, ich kann schon mal ankündigen, ihr werdet euch auf meine nächste Unternehmensgründung sehr freuen.
Oh. Pilzwanderungen geführt von Autos, von Juli im Auto.
Ich glaube eher, Ludi wird sich so den Naturraum zurückerobern, weil sie so eine Landmaus ist. Schon
mit Auto.
Gesprochen. Mit Auto.
Manchmal mit Auto.
Das scheint ja dazugehören. Das Land hatten wir ja auch in einer Folge zu Ökofaschismus, ein einfach sehr vereinnahmter Raum. Also ein sehr heteronormativ, ein sehr konservativ vereinnahmter Raum. Und dass es da nochmal extra Schutzräume braucht, kann ich mir gut vorstellen. Und Das ist ja auch schön.
Das, was ich vorher geschildert habe, auch aus einer problematischen Perspektive, dass sich hier alle Leute kennen, das kann man natürlich auch das Narrativ umdrehen und sagen, okay, das kann auch was Gutes sein. Zum Beispiel, wenn ich mir dann überlege, wenn ich queere Menschen unterstützen möchte oder selber queer bin und hier Unterstützung suche, dass ich vielleicht mit meiner Nachbarin mal ins Gespräch gehe und sage, hey, Inge, lass mal hier jetzt zu dem nächsten Stammtisch gehen für die queere Community. Oder ich kann mal gucken beim Dorffest, wer sich da engagiert und einen Kuchen vorbeibringt. Oder ich kann hier gucken, wo ist eigentlich der nächste CSD und wie kann ich mich da nützlich machen? Oder kann ich da vielleicht als Ordnerin sein und einfach meine Hilfe anbieten?
Hm. Ja, klar. Und also ich meine, denkt an die vielen Omas gegen rechts oder Großeltern gegen rechts, die gerade auch auf die Straße gehen, weil sie eben queere Kinder oder Enkelinnen haben und die das ja auch explizit so formulieren. Und ich würde wirklich noch einen Gedanken nochmal stark machen wollen. Safe Spaces und auch Community-Strukturen haben ja viel was mit einem positiven Zukunftsentwurf zu tun. Ja, also für eine Gesellschaft und für Individuen, die sagt, naja, es geht auch anders, als es jetzt ist. Und es geht eben mit weniger Angst, mit mehr intersektionaler Solidarität. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, Vereine wie Lambda Mitteldeutschland oder Lambda bundesweit oder eben auch Queer Strelitz mit Spenden oder Mitgliedschaften zu unterstützen. Und auch gerade jetzt und vor allen Dingen gerade nach dem 6. September, der ja wirklich immer näher rückt, und nach dem 20. September, der auch nicht mehr allzu lange hin ist, so gerade danach und auch dann, wenn es in Anführungsstrichen gerade noch mal gut gegangen sein sollte, auch dann, weil ich finde, das, was Alice ja gesagt hat, eben, dass diese Normalisierung von queerfeindlicher Hetze und Gewalt durch die AfD und durch diese flächendeckende Präsenz, die verschwindet ja nicht nach dem Wahltag. Im Gegenteil, die verbreitet sich ja weiter. Deswegen, also Solidarität weit über den Wahltag hinaus ist, glaube ich, schwerstens angesagt.
Eine Möglichkeit der Solidarität ist auch, einfach mal in den Zug zu hopsen aus Hamburg oder Berlin und hier uns im ländlichen Raum zu besuchen, nämlich bei den CSDs, die natürlich auch hier vor Ort stattfinden. Die schlechte Neuigkeit ist, Parchim, Wahn, Schwerin und Rostock habt ihr schon verpennt. Der RE5 bringt euch aber nach Neustrelitz in 1,5 Stunden von Gesundbrunnen, zum Beispiel am 15.8., wo ihr bestimmt auch auf Christian und Alice treffen werdet. Ich glaube, die Leute würden sich riesig freuen und wenn ich das richtig sehe, wird die ganze Stadt komplett ausrasten und im Kunsthaus passiert einiges und so weiter. Also kommt vorbei. Ebenfalls am 12.9. in Wismar und am 27.9. in Greifswald.
Und Katharina, du hast die CSD-Termine in Sachsen-Anhalt im Kopf, oder?
Genau, es fährt nämlich auch ein RB nach Magdeburg von Berlin aus und den könnt ihr nehmen. Und zwar am 22.8., da findet der CSD Magdeburg statt, der erstmal auf dem Domplatz stattfindet und dann aber direkt zwischen Dom und Landtag zelebriert wird. Am 12.9., also bereits nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, findet der CSD in Halle statt und am 26.9. der CSD in Stendal im Norden von Sachsen-Anhalt. Ich finde es so wichtig wie eh und je und so wichtig, wie es immer sein sollte, diese CSDs zu unterstützen. Wir hatten gerade darüber gesprochen, Schutzräume braucht es, was kann ich tun, laut, leise. Hey, geht hin, demonstriert mit und habt eine gute Zeit.
Das Stichwort nach den Landtagswahlen. Also, ihr habt es in der Hand, ob und wie es mit Kipppunkt Ost nach den Landtagswahlen weitergeht. Deshalb vielen Dank an alle, die uns jetzt schon über Steady unterstützen. Wir freuen uns über jede Spende, jede Steady-Abonnentin. Und
ich möchte mich bedanken einmal für die Arbeit vor Ort bei allen Engagierten, die sich für queere Menschen und Communities stark machen. Natürlich jetzt hier in der Folge vor allem Queer Strelitz, Christian und Alice, die offen waren und mit mir sehr ehrlich über die Probleme vor Ort gesprochen haben.
Und Marcel aus Halle natürlich noch.
Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und vor allem auch bei Katrin Rönnecke, die den Schnitt macht, und freue mich, mit euch schon in die nächste Folge gehen zu können, die ganz, ganz kurz vor den Landtagswahlen steht. Aber da sehen wir uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.
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 Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Das war Folge 8 und davon Teil 2. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt oder alles zusammen nochmal anhören wollt, könnt ihr dies auch unter kipp.ost.de. Kipp.ost mit 3 P geschrieben.